HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Gesucht, geliebt, gefährdet. Stadtidylle Schrebergarten.
Am 31. Juli 1919 ist die deutsche Kleingartenordnung erlassen worden. Also heute vor genau 100 Jahren. Und die Idee ist immer noch dieselbe und auch immer noch aktuell und gefragt. Nicht nur auf dem Land, sondern auch in den Städten sollten die Menschen die Chance haben, sich im Grün zu erholen und Obst und Gemüse selbst anzubauen. Und auch heute noch gibt es in den Städten viele solcher Kleingärten, die meisten in den größten Städten. Aber genau diese ganz großen Städte, wie zum Beispiel auch Frankfurt, wachsen gerade enorm und von allen Seiten heißt es bauen, bauen, bauen. Könnte man also nicht dort, wo Kleingärtner ihre Blumen und Stachelbeeren pflanzen, ein paar der dringend benötigten Wohnungen bauen? In Frankfurt stehen die Kleingärten zumindest unter Beobachtung und manch ein Hobbygärtner ist alarmiert, wie unsere Reporterin Hanna Emich festgestellt hat.
Bienen summen und stecken ihre Köpfe in lilafarbene Blüten. Vögel zwitschern, überall blüht es. 16 Hektar groß ist das Gelände hier im Norden der Frankfurter Innenstadt mit zahlreichen Klein- und Freizeitgärten. Doch die Hobbygärtner fürchten, dass sie bald schon weichen müssen. Thilo Schwichtenberg vom Kleingartenverein Kronenberg ist fassungslos.
Die Bäume sind ja recht wild entstanden seit etlichen Jahrzehnten. Es ist herrlich, was man hier pflanzen kann. Äpfel ohne Ende, hohe Bäume. Unvorstellbar, dass das weg soll.
Thilo Schwichtenberg engagiert sich auch in der Bürgerinitiative Grüne Lunge. Insgesamt sind laut ihm rund 300 Gärten von dem Projekt bedroht. Sie gehören zu verschiedenen Vereinen und liegen auf Grundstücken, die unterschiedlichen Besitzern gehören. Der Projektentwickler habe aber schon viele überzeugt.
Dieser Luxusprojektentwickler hat sich 50% der Fläche gesichert. Und Optionsverträge gemacht mit den Besitzern. Unter anderem auch hier das Vereinshaus.
Frankfurts Planungsdezernent Mike Josef von der SPD betont dagegen, dass das Großprojekt eine Ausnahme bleiben werde. Es sei vor seiner Zeit entschieden worden. Aktuell verfolge Frankfurt eine andere Stadtentwicklung.
Die Stadt Frankfurt verfolgt keine Strategie von großflächigen Überbauung von Kleingärten. Ganz im Gegenteil, man muss ja dazu sagen, die meisten Kleingärten liegen in unserem Grüngürtel. Die Stadt Frankfurt hat sehr deutlich gemacht, dass wir unseren Grüngürtel erhalten werden. Und dazu gehören dann eben auch die Kleingärten, die überwiegend im Grüngürtel sind. Das heißt, die kommen auch nicht in Frage.
Im Fall des Projekts am Günthersburgpark habe man schon vieles zurückgenommen von der ursprünglichen Planung, sagt Josef. Ganz zurückrudern könne man aber nicht mehr.
Ich halte es aber richtig, gerade in der Stadtentwicklung, wo ja Prozesse teilweise Jahrzehnte dauern, nicht auch permanent Entscheidungen zu revidieren.
Frankfurts Umweltdezernentin Rosemarie Heilig von den Grünen macht klar, dass es unverantwortlich wäre, in Zeiten des Klimawandels die Schrebergärten zu überbauen.
Was ich nicht vorhabe, ist, Kleingärten zu verringern. Wir brauchen eher mehr.
Trotzdem hat die Stadt die Kleingärten im Blick, sagt sie. Aktuell entwickelt die Stadt eine Kleingarten- und Freizeitgärtenstrategie. Alle Vereine wurden angeschrieben und müssen Fragebögen ausfüllen.
Weil wir wissen wollen, wie sich das Kleingartenwesen verändert hat. Sind es noch die gleichen Nutzerinnen und Nutzer? Wie groß ist die Fluktuation? Wer interessiert sich eigentlich dafür? Sind es eher Einzelpersonen? Sind es Familien?
Ein Ziel der Stadt, die Kleingärten sollen geöffnet werden für alle.
Heute sind da Zäune und Zugänge. Ich finde, dass man die Kleingartenanlagen auch der Bevölkerung zugänglich machen sollte. Das heißt, dass man wenigstens durchgehen kann.
Thilo Schwichtenberg vom Kleingartenverein Kronenberg findet die Idee grundsätzlich gut. Jetzt geht es ihm aber erst einmal darum, seinen Garten und die seiner Nachbarn zu retten. Und er ist kämpferisch.
Ich glaube, dass die Stadt einbrechen wird, denn das schafft die nicht, so viel Grünfläche zu vernichten.
Daniel Gottlob Moritz Schreber war ein Arzt im 19. Jahrhundert. Nach ihm sind die Schrebergärten benannt und er hat unter diesen Gärten vor allem Spielplätze für Kinder verstanden, weil er damals gefunden hat, die Straße ist viel zu gefährlich für Kinder. Aber erst 58 Jahre nachdem Schreber gestorben war, hat es dann den entscheidenden Schritt gegeben für die Schrebergärten, wie wir sie heute kennen. Dann kam nämlich die deutsche Kleingartenordnung und zwar am 31. Juli 1919, also genau heute vor 100 Jahren. Heute gibt es über 900.000 Kleingartenbesitzer in Deutschland. Die meisten davon sind in Berlin. Frankfurt liegt auf Platz 7. Und auch sonst sind die allermeisten Kleingärten in den ganz großen Städten sehr beliebt. Aber das war nicht immer so. Wie ein Kleingarten genutzt wird, hat sich gewandelt im Laufe der Zeit. Und darüber habe ich mit Heike Gerd gesprochen. Sie ist Stadtforscherin und war Projektleiterin für eine Studie über Kleingärten für das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Frau Gerd, der Arzt Schreber hat mit den Gärten Orte für Kinder schaffen wollen, vor 100 Jahren, als dann die Kleingartenordnung kam. Was waren die Gärten da hauptsächlich?
Na, ich denke, sie waren zum einen natürlich nach wie vor dafür da, dass Kinder sich im Freien, im Grünen, insbesondere in den engen und dichten Städten aufhalten konnten. Und was man natürlich nicht unterschätzen darf, 1919 war es sicherlich etwas, was so Ernährungsoptionen anbetraf, auf Gärten sozusagen sein eigenes Gemüse zu züchten, seine eigene Ernte einzubringen und einfach zur Ernährung von den Familien und Haushalten beizutragen.
Nach dem Ersten Weltkrieg.
Ganz genau.
100 Jahre sind seitdem vergangen. Was sind die kleinen Gärten heute? Welchen Zweck erfüllen sie heute vor allem?
Na, es wird ja nach wie vor von den städtebaulichen, sozialen und ökologischen Funktionen gesprochen. Und ich denke, das ist ein Rahmen, der seit vielen Jahren oder Jahrzehnten gilt und sich natürlich auch immer wieder neuen Anforderungen anpasst. Aber im Moment ist es eben das Städtebauliche, weil es so unter Druck steht, insbesondere in den großen Städten, sicherlich auch bei Ihnen in Frankfurt, wo natürlich der Wohnungsbau und alles, was dazugehört, zu einer dichter werdenden Stadt Flächenbedarf hat, insofern auch auf die Kleingärten zugreifen möchte. Auf der anderen Seite aber Kleingärten im Verbund mit anderem städtischen Grün natürlich die grünen Oasen sind, die gerade so dichter werdende Städte brauchen. Also, sage ich mal, das Städtebauliche bleibt ganz wichtig mit einem neuen Akzent. Ich denke, das Soziale wird immer wichtiger in großen Städten, wo wir Singularisierung haben, wo wir Einsamkeit haben, wo wir Individualisierung haben, ist das Bedürfnis vielleicht an bestimmten Stellen gleichen Interessen zu folgen, gleiche Interessen auszuüben. Ganz groß, man kommt zueinander. Das ist die eine Seite und die andere ist natürlich, dass es auch Leuten, die vielleicht über weniger Ressourcen verfügen, die Möglichkeiten bietet, auf Grün auch individuell zugreifen zu können.
Ich kann mich noch gut erinnern, als ich Kind und Jugendlicher war, da waren so Kleingärten aber sowas von spießig. Das hat sich deutlich geändert, oder? Also heute sind sie eher wieder so hip und öko.
Ja, ich denke, das hat sich verändert. Es ist das, was ich gerade sagte, so der Versuch der Gemeinschaft, des Zusammenkommens, glaube ich, auf der einen Seite und das andere natürlich vielleicht nicht mehr so sehr dieser existenzielle Ernährungsansatz, aber doch zu sagen, ich will wissen, wo meine Lebensmittel herkommen, ich will wissen, wie das funktioniert und ich will das natürlich auch meinen Kindern beibringen. Das ist, glaube ich, etwas, was stärker in den Vordergrund gekommen ist als zuvor. Und was uns auch aufgefallen ist in den besonders großen Städten, ist natürlich auch, dass die Urbanen, die trotz des Lebens in den Städten auch Zugriff auf Grün haben wollen. Also weil die Peripherie ist natürlich sehr weit draußen, sodass man natürlich in den großen Städten sich für solche Dinge auch mehr interessiert als zuvor.
Haben Sie in Ihrer Studie auch festgestellt, ob es einen Unterschied macht, wer einen Kleingarten hat? Also ich habe manchmal den Eindruck, Migrantenfamilien nutzen den oft noch so ganz klassisch zum Gemüseanbau. Deutsche eher so, wie Sie es eben beschrieben haben, als grüne Insel, als Erholungsraum.
Ja, das Bundeskleingartengesetz, wenn wir schon bei der Gartenordnung sind, schreibt ja vor, dass die kleingärtnerische Nutzung sozusagen im Mittelpunkt stehen muss. Und das ist auch wichtig. Sonst gibt es quasi keine Argumente, warum diese Kleingärten in den großen Städten weiter existieren sollen.
Und das heißt, man muss was anbauen?
Das heißt, es muss was angebaut werden. Und es ist auch das gärtnerische Interesse, was sozusagen die Leute dazu bringen sollte, sich einen Kleingarten zu nehmen. Ob der eine mehr Blumen hat und der andere mehr Gemüse, das ist sicherlich eine individuelle Auslegung dessen. Aber es ist schon dafür da, über die Erholung hinaus, die in einem natürlich auch das Gärtnern bringen kann, den Garten für Anbau von Produkten zu nutzen. Das ist, glaube ich, ganz wesentlich und unterscheidet natürlich die Kleingärten von allen möglichen anderen Gartenformen, die es ja deutschlandweit auch noch gibt.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Gesucht, geliebt, gefährdet. Stadtidylle Schrebergarten.
In Städten hocken die Menschen dicht aufeinander und die Straßen sind gefährlich. Aber genau das hat im Grunde auch schon vor über 150 Jahren der Arzt Daniel Gottlob Moritz Schreber festgestellt. Ein Arzt in Leipzig, vor über 150 Jahren, wie gesagt. Und er hat sich gefragt, wo sollen denn da die Kinder spielen? Eine Frage, die auch immer noch durchaus aktuell ist, auch wenn es mittlerweile Spielplätze und Parks gibt, Schulen und Kindergärten. Aber nach diesem Mann, Schreber, sind die Schrebergärten benannt oder allgemein Kleingärten. Und genau heute vor 100 Jahren hat es dann die deutsche Kleingartenordnung gegeben, die festlegt, wozu ein Kleingarten da sein soll, was man in ihm machen darf und was nicht. Und die gilt im Grunde bis heute. Auch in Wiesbaden im Verein der Gartenfreunde unter den Nussbäumen, direkt an einer breiten Stadtstraße in Wiesbaden gelegen, hinter einer hohen Hecke, liegt überraschend viel Grün. Fast 200 Schrebergärten mit Apfelbäumen, Tomatenpflanzen, Blumen, Kräutern, kleinen Lauben und so weiter. Stefan Büchler hat die Anlage besucht und hat erleben wollen, wie das ist. Kleingärtnern im Jahr 2019.
Wer kleingärtnert, gießt gerade viel. Die Hortensie im Garten von Annette Hoos hat in der Hitze der vergangenen Woche arg gelitten und braucht jetzt besondere Fürsorge. Das kühle Wasser aus der Gießkanne plätschert unter Blüten und Blätter. Es riecht nach feuchter Erde und Annette Hoos ist im Glück. Besonders wenn sie früh morgens hier mitten in ihrem Grün ist.
Also ich finde diese Zeit, wo es so ganz ruhig ist, wo man das Gefühl hat, es ist alles so ganz friedlich und ruhig, die Vögel zwitschern so ein bisschen. Also das finde ich es eigentlich so morgens also ganz toll, weil also an der Stelle, wo die Sonne so in den Garten kommt, das ist wirklich wunderschön.
Ordentlich unkrautfreie Wege hinter gestutzten Hecken und kleinen Toren, viele kleine Gartenparadiese. Jedes ein bisschen anders, aber überall grünt und blüht es. Bei Uwe Hauptmann praktischerweise auch in Hochbeeten, wo die Pflanzen in großen Kisten wachsen und in 80 cm Höhe rückenfreundlich gepflegt werden können.
Das sind als erstmal Tomate, dann sind Peperoni sind da drin. Kohlrabi, die haben wir schon rausgemacht und dann wird hinten im zweiten Hochbeet sind dann dementsprechend Gewürze.
Die vorne rot schimmert, eine
Erdbeere. Die kommen jetzt schon zum dritten oder sogar zum vierten Mal jetzt.
Und hinter den Hochbeeten eine Reihe von kleinen Obstbäumen.
Das ist schon Nachbarsgarten. Birne, Äpfel, das ist schon Nachbarsgarten. Ist das.
Oh ja, das finde ich nicht groß. Also kleine Gärten und darin viel Obst und Gemüse für den Eigenbedarf. So gibt es das Bundeskleingartengesetz vor. Eine Laube, ein Stück Rasen, Grill und Kinderrutsche, das ist eben kein Kleingarten. Es muss angebaut und gepflegt werden. Und Annette Hoos und Uwe Hauptmann sind im Vorstand der Gartenfreunde und müssen das vor allem Neumitgliedern beibringen.
Man darf sich nicht wundern, was da für Arbeit drin steckt. Man soll es nicht unterschätzen. Das machen viele, die sich hier heutzutage einen Garten nehmen.
Und es gibt derzeit viele, die sich für eine der 198 Parzellen für ein Stückchen Grün in der Stadt interessieren. Kleingärtnern ist wieder angesagt, besonders für junge Familien wie die von Jan Bäumer.
Das ist natürlich toll, wenn die Kinder mal einen Regenwurm in der Hand haben, mal sehen, wo das Gemüse herkommt, dass sie sich selber was vom Strauch pflücken können. All diese Dinge spielen sicherlich eine Rolle dabei.
Und wie ist das mit den Regeln und Pflichten? Größe der Laube, Ruhezeiten, Heckenhöhe, Unkraut entfernen auf den Wegen, ist das nicht nervig?
Nee, es gibt eigentlich keine Regeln, die anstrengend sind, weil man auch sehr schnell versteht, dass das Zusammenleben von so vielen Menschen hier auf diesem Raum geregelt sein muss. Und die Regeln werden auch in unserem Fall ziemlich locker gehandhabt, ohne dass sie jetzt vernachlässigt werden. Aber man versteht schon, dass alles seinen Sinn hat.
Schließlich kommen verschiedene Generationen, Traditionen und Gewohnheiten auf engen Raum zusammen.
Aber das läuft alles ziemlich freundschaftlich hier.
Sagt Jan Bäumer und macht sich wieder an die Arbeit. Wer Kleingärtnert, hat immer was zu tun.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Gesucht, geliebt, gefährdet. Stadtidylle Schrebergarten.
Nach den beiden Weltkriegen haben sie zum Teil schlichtweg die Menschen ernährt, weil sie eben dort in ihren Schrebergärten selbst was anbauen konnten. Später haben sie als schrecklich spießig gegolten. Heute sind sie eher wieder hip und öko und beliebte grüne Oasen. 311 Kleingartenvereine gibt es heute in Hessen und viele von ihnen sind 100 Jahre und älter. Und genau 100 Jahre alt wird heute die deutsche Kleingartenordnung, in der festgeschrieben ist, wozu ein Kleingarten genutzt werden darf. Und das hat sich im Kern bis heute nicht groß geändert.
Peter Bitter legt vorsichtig die prallen Tomaten, die er eben von seinem Strauch neben der blau-weiß gestrichenen Gartenlaube geerntet hat, in einen Korb.
Die sind zuckersüß, die Tomaten. Und sind nicht aus chemisch aus dem Supermarkt. Bei mir kommen alle 4 Wochen ein Schnapsglas Milch dran. Das ist Magnesium, das ist gut für die Tomaten.
Erklärt der rüstige Rentner und lacht dabei. Er ist schon seit vielen Jahren Schrebergärtner, wie er mit Anspielung auf den Vorreiter der Kleingartenbewegung, den Leipziger Naturarzt Daniel Moritz Gottlob Schreber, sich heute selbst gern noch nennt. Dabei hatte Schreber selbst mit der Entwicklung der Kleingartenidylle vor den Toren großer Städte gar nichts zu tun. Die erste Kleingartenkolonie aber trug seinen Namen und so ist eben bis heute die vermeintliche Verbindung zu Schreber geblieben. Karl-Heinz Emmelut, der Vorsitzende des Kasseler Kleingartenverbandes, erklärt.
Das Ganze hat in Kassel schon viel früher angefangen und zwar unter dem Gesichtspunkt der Naturheilvereine. Das waren die ersten, die angefangen haben, Parzellen für die Kinder und für die Erholung Erholung zu schaffen. Der weitere Schub, nämlich dass wir jetzt circa 100 Jahre den Verband haben, ist dann im Jahre 1920 entstanden. 1919, 18, Krieg war zu Ende, die Leute hatten nichts mehr zu essen und dort ist dann das mehr oder weniger das Kleingartenwesen entstanden, wie wir es heute kennen. Und zwar, dass wir Kleingärten haben, die eben ein Drittel Nutzgarten haben, das bedeutet Obst und Gemüse anbauen.
Er weiß auch um den schwierigen Wiederbeginn nach dem Zweiten Weltkrieg, als von der Idylle überhaupt nichts mehr zu spüren war.
Dadurch, dass die Stadt Kassel sehr stark durch die Bombardierung in Mitleidenschaft gezogen worden ist, ist natürlich der Kleingarten zum Wohnen genutzt worden. Es gab sogar einen Verein, nämlich der Fackelteich, wo bis in das Jahr 2000 immer noch Leute auch ein Wohnrecht hatten, in diesem Garten zu wohnen.
Wenn er heute durch die Kleingartenanlagen der Stadt wandert, dann ist er ein bisschen stolz. Eine neue Generation hat das Kleingärtner nämlich für sich entdeckt.
Das hat auch sehr stark was mit dem ökologischen Denken zu tun. Viele Leute wollen heute kein Obst und Gemüse mehr im Supermarkt kaufen, weil sie nicht wissen, ob es chemisch behandelt worden ist. Besonders viele junge Leute.
Neben dem urbanen Gardening, das besonders bei jungen Familien sich zunehmender Beliebtheit erfreut, ist für viele Menschen mit Migrationshintergrund der Kleingarten ein ganz besonderes Stückchen neue Heimat.
Also wir haben Vereine hier in Kassel, die über 75% Migrantenanteil haben und dort sehr gepflegte Gärten haben. Das beste Beispiel dafür war der Kleingartenverein Mattenberg, der bei dem vorletzten Bundeswettbewerb die Goldmedaille für Kassel geholt hat und hat den höchsten Migrantenanteil von allen Kleingärten hier in Kassel.
100 Jahre alt wird heute auf den Tag genau die deutsche Kleingartenordnung und unser Reporter Carsten Gohlke hat uns die Geschichte der Kleingärten erzählt.
Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.